von Radio Dreieckland.
Ja, einen interessierten Abend an alle Zuhörerinnen im Dreieckland. Hier ist das Donnerstagesinfo. Wir fangen gleich ganz schnell an. Was gibt es heute im Info zu hören? Am Anfang, nach den Kurzmeldungen und einem Musikstück, fangen wir an mit einem Beitrag zur Hafenstraße. Diese geht nämlich an die Öffentlichkeit verstärkt, denn sie muss nochmal durchgesetzt werden.
Und dann ein Beitrag zur verstärkten Repression gegenüber arabischen Menschen, am Beispiel Berlin. Ein weiterer Schritt zum Kriegsrecht? Fragezeichen.
Unser dritter Beitrag geht dann zur totalen Kriegsdienstverweigerung im Kontext des Krieges. Welche Qualität hat eine eventuelle Bewegung der Totalkriegsdienstverweigerer? Hierzu ein Studiogespräch mit drei Gästen. Danach gibt es wieder eine Musik.
Ja, und dann kommt der letzte Beitrag. Welche Zusammenhänge bestehen zwischen sozialen Kämpfen und dem Golfkrieg? Ein Beitrag zur wirtschaftlichen Situation der USA. Und klar, und wir freuen uns immer über Anrufe. Ihr könnt uns unter der Nummer 31028 hier im Studio erreichen.
Erste Kurzmeldung, oder besser gesagt, die erste Frage. Was hat Sexismus mit Kommerz zu tun? Antwort: viel. Wer die Februarausgabe der Z, das ist eine Freiburger Anzeigenschrift mit Veranstaltungskalender, wer die Ausgabe in die Hände gekriegt hat und sich dann auch bis hinten durchgequält hat, der oder die erlebt ganz nah, was es bedeutet, ein Produkt vollends dem Sog von Kommerz auszuliefern. Sexistische Werbung in Wort und Bild. Ja, die Anzeigenschrift, die sich bislang Stadtzeitung genannt hat, tut was? Um den Umsatz zu steigern. Wollen einerseits die Titelbilder noch nicht so recht aufreißerisch gelingen, wie offensichtlich beabsichtigt, das Layout also noch nicht so ganz den Geschmack der auf Äußerlichkeiten stehenden Volksmassen treffen, so gerät das Lay-in langsam aber sicher zum kommerziellen Selbstzweck. Oder gehört Werbung gar nicht zum Inhalt? Doch. Sie ist faktisch Bestandteil einer jeder solcher Schrift. Ist sie doch in diesem Fall zu fast einem Drittel vertreten. Im Vergleich zu anderen Anzeigenblättern und Schriften ist diese nicht einmal kostenlos. Nun ja, wer sich in die Abhängigkeit von der Werbung begibt, der oder die hat schnell eine sexistische Werbung auf dem Schreibtisch liegen. Und wer sie dann noch abdruckt, der oder die hat dann nichts anderes zu kriegen als Boykott. So die Z. Unter dem Motto vorne alternativ, hinten sexistisch, kursiert die Tage die Aufforderung, wohl von und vor allem an Frauen boykottiert die Freiburger Stadtzeitung. Einige Verkaufsstellen boykottieren ebenfalls das Blatt. Noch ist's offenhörlich nur diese Ausgabe. Angesagt sind Protest und Boykott. Oder war das Ganze etwa nur eine Provokation, um die Leserinnenschaft in Kontakt zu zwingen oder gar eine PR-Offensive mit neuer Marktstrategie oder gar beides zusammen? Das wäre ja noch übler. Sexismus und Kommerz knallhart. Vielleicht aber ist der Titel der Schrift auch ein indirektes Zeichen dafür, wo sie sich in ihrer Entwicklung befindet. Nicht bei A, bei Z.
In der gestrigen Sendung der Stadtteilinitiative Stühlinger hier im RDL wurde über die Situation der Flüchtlinge in der ehemaligen Gaststätte im Stühlinger auf dem Löwenbräu-Gelände berichtet. Die Stadt hatte dieses Gebäude von der Firma Unmüßig für die Unterbringung von Flüchtlingen angemietet. Der Nutzungsvertrag lief Ende Januar aus, ohne dass sich die Stadt um eine alternative Unterbringung der Flüchtlinge gekümmert hätte. Das Ende des Vertrages wurde mit einem theatralischen Aufgebot von Abrissfahrzeugen und einem Bauzaun um das Gebäude von der Firma Unmüßig vor Augen geführt. Die Firma Unmüßig wollte abreißen, doch die Stadt konnte noch eine Nutzung bis zum 18. Februar erreichen. In einer heute veröffentlichten Presseerklärung geht die Stadtverwaltung auf die Probleme mit der Unterbringung der Flüchtlinge ein. Die Flüchtlinge vom Löwenbräugelände sollen in einer neu erworbenen Pension in der Schwarzwaldstraße untergebracht werden. Damit ist nach Aussage der Stadtverwaltung aber nur eine kurzfristige Entlastung gewährleistet. Da, so die Stadt, Zitat, das Land eine erneute Anhebung der erst seit Dezember 1990 gültigen Zuweisungsquote von jetzt 5,9 auf dann 7 per 1000 Einwohner in Erwägung zieht. Das bedeutet, dass in Freiburg dann 1325 Asylbewerber jetzt 1100 unterzubringen sind. Zusätzlich verschärft sich die Situation dadurch, dass der weitaus größte Teil der Asylbewerber, die im Anerkennungsverfahren abgelehnt werden, aus politischen oder humanitären Gründen in der Bundesrepublik bleiben dürfen, ohne jedoch bei der Zuweisungsquote berücksichtigt zu werden. Zitat Ende. Das Problem der Unterbringung von Flüchtlingen ist also wieder einmal ein Problem der Zahl der Flüchtlinge. Kein Wort ist in der Presseerklärung darüber, warum trotzdem Wohnraum zerstört wird und wie auf dem Löwenbräugelände. Kein Wort auch darüber, ob in den von der Stadt angebotenen Wohnmöglichkeiten überhaupt menschenwürdiges Leben möglich ist.
Der längste kollektive Hungerstreik der Geschichte scheint zu Ende zu gehen. In den letzten Tagen haben 90 Gefangene aus Grapo und Befere nach über 14 Monaten ohne Nahrung wieder zu essen begonnen. Der Hungerstreik war eine Antwort auf die sich permanent verschlechternden Haftbedingungen und die zunehmende Isolation der ca. 80 gefangenen Männer und Frauen dieser beiden Organisationen, die zuvor 8 Jahre lang in relativer Ruhe in 2 großen Gruppen zusammengelebt hatten. Aufgrund eines gestaffelten Hungerstreiks hatte die spanische Regierung bereits im Herbst 89 einige Verbesserungen der Haftbedingungen zugesagt. Eine Zusage, die sie jedoch vor den Parlamentswahlen machte und die, wie das mit Versprechungen in Wahlzeiten so ist, nicht eingehalten wurde. Deswegen traten am 30. November 1989, also vor mehr als 440 Tagen, über 60 gefangene Männer und Frauen in den kollektiven Hungerstreik für ihre Wiederzusammenlegung. Ein Hungerstreik, der von der Regierung mit hier bis dato nicht gekannter Unnachgiebigkeit und Härte beantwortet wurde. Offensichtlich wollte man um jeden Preis die Angleichung an europäische Praktiken im Strafvollzug, das heißt strikte Isolation und Vereinzelung von politischen und rebellierenden Gefangenen. Deshalb wurde auch die Zwangsernährung aller Gefangenen angeordnet und das Problem Hungerstreik somit den Ärzten zur medizinischen Bewältigung überlassen. Diese machten mit den Mitteln der modernen Medizin das Unglaubliche wahr. Der Gefangene José Manuel Sevillano Martín, der am 25. Juni des letzten Jahres starb, blieb das einzige Todesopfer dieses langen Kampfes und das, obwohl es in den letzten Monaten immer wieder zu Herzstillständen, Kreislaufkollapsen und anderen schweren gesundheitlichen Störungen bei praktisch allen Hungerstreikenden gekommen war. Allerdings konnte die Zwangsernährung nur gegen den Willen der Gefangenen durchgesetzt werden, indem diese zeitweise mehrere Tage lang mit Händen und Füßen ans Bett festgeschnallt wurden. Die anfängliche Unterstützung und das öffentliche Interesse für den Hungerstreik hatten in den letzten Monaten immer mehr nachgelassen. Der Grund? Die Aussichtslosigkeit von Veränderungen angesichts der betonharten Haltung der Regierung. Die Ereignisse am Persischen Golf trugen zudem das ihrige bei. Dass nun doch ein wenig plötzlich bevorstehende Ende dieses langen Hungerstreiks steht denn auch tatsächlich im Zusammenhang mit dem Krieg am Golf. Die PCR hat die Gefangenen gebeten, den Streik zu beenden und für diese Entscheidung die volle Verantwortung übernommen. Angesichts der allgemeinen politischen Lage sei es für die Regierung ein leichtes, die Gefangenen sozusagen im Schatten des Krieges endgültig zu vernichten. Der telegrafisch übermittelten Empfehlung der Partei sind bis gestern Abend 19 Gefangene nachgekommen. Von 11 der Hungerstreikenden gibt es noch keine Nachricht. Allerdings haben bis jetzt 3 Gefangene explizit erklärt, dass sie den Streik weiterführen wollen. Es gäbe für sie ohnehin nichts mehr zu verlieren. Bleibt also abzuwarten, ob es nun tatsächlich zum vollständigen Ende des Hungerstreiks kommt oder ob er lediglich in eine neue Etappe geht. Denn, obwohl die spanische Regierung bei Abbruch des Streiks Verhandlungen in Aussicht gestellt hat, glaubt daran hier niemand mehr. Zu oft schon hat die Sozialdemokratische Partei in den letzten Jahren genau das Gegenteil von dem durchgeführt, was sie zuvor versprochen hatte. Aus Madrid, Thomas Lechner für Radio Dreieckland.
Noch eine Frage. Glaubst du, dass es vielleicht die PCR aus dem Grund aufgefordert hat, den Hungerstreik abzubrechen, weil sie eben daran glaubt, dass dann Verhandlungen stattfinden würden?
Nee. Glaube ich nicht, weil also die Äußerung von Anwälten, von Angehörigen und Gefangenen, also weit bis jetzt, was davon rübergekommen ist, eher die waren, dass da so klar ist, dass der Kampf weitergeht. Also dass sie sich nichts erwarten momentan.
Hat die PCR noch einen Kommentar dazu geliefert, weshalb der Krieg jetzt der Grund sei? Also abgesehen mal von der mangelnden Möglichkeit, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, also wirksame?
Nee, also bis jetzt gibt es da noch nichts dazu. Ich vermute mal, dass es da demnächst noch irgendwas, einen längeren Text oder irgendwas geben wird. Aber bis jetzt ist das die einzigen Informationen, so wie ich es gesagt habe, also wie sie angekommen sind.
Gibt es in der spanischen Presseöffentlichkeit dazu Kommentare? Wird es in Zeitungen, ist das Thema?
Ja, seit heute. Es ist seit heute Thema, beziehungsweise gestern war es in El País gestanden. Allerdings, gestern in El País und in Egin aus dem Baskenland, heute in allen anderen Zeitungen. Da drin ist allerdings hervorzuheben, dass eine Stellungnahme von der Regierung dazu gibt, dass das sowieso uninteressant sei, ob sie den jetzt offiziell abgebrochen hätten, weil sie sowieso die letzten Monate schon gar nicht mehr gestreikt hätten. Sie hätten heimlich gegessen und sonst was und das wäre ja dadurch evident, weil sonst mehr sterben hätten müssen. Also sie haben das mit der Zwangsernährung vollkommen unter den Tisch gekehrt drin. Und das ist aber Ausdruck davon, dass sie das so können und also auch sogar die, sagen wir mal, die linkere Presse, das teilweise so wiedergibt, ist Ausdruck davon, dass tatsächlich null Öffentlichkeit dazu gibt mehr.
Hier hat es auch im letzten Jahr immer geheißen, die Gefangenen hätten schon irreversible Schäden, was das auch immer genau bedeutet. Ja. Ist das jetzt so, dass sie schon solche gesundheitliche Schäden haben, die sich nicht mehr ändern lassen, was nicht mehr in Ordnung zu bringen ist?
Also ist wohl auf alle Fälle so, wobei jetzt erstmal abzuwarten ist, wie die darauf reagieren, wenn die eben wieder essen. Also es ist noch, man kann eigentlich sagen, dass jetzt, falls die tatsächlich alle aufhören, eine kritische Phase von 2-3 Wochen kommt, in der vorher schon die Einschätzung bestand, wenn die aufhören, dass es passieren kann, dass jetzt überhaupt erst nochmal welche sterben, weil der Körper nach eineinviertel Jahren mit der Nahrung gar nicht mehr umgehen kann. Und die konkreten Schäden, also es ist wie bei Hungerstreiks im Allgemeinen, sind vor allen Dingen Probleme mit den Augen, mit den Nieren, soweit ich weiß. Und da muss man jetzt einfach ein bisschen abwarten.
We'll be right back. está lleno de frío. Y siempre llueve el domingo. La policía está en peligro. Y siempre hay detenidos.
Ja, das waren die Illegales aus Spanien von der Platte oder Kassette Todos están muertos, alle sind tot, el norte está lleno de frío, der Norden ist völlig kalt oder ja, voll kühle.
Radio Hafenstraße.
Auf 96,8 MHz.
Das war Ende 1987. Damals waren die Häuser in der Hafenstraße noch besetzt und sollten geräumt werden. Durch die Entschlossenheit des breitgetragenen Widerstandes wurde ein Mietvertrag durchgesetzt. Auf diesen politischen Erfolg der Hafenstraße reagierten die Herrschenden mit der Verschärfung ihrer Hetzkampagnen und Bullenangriffen und der Kündigung des Vertrages. Jetzt ist es wieder mal soweit. Die Hafenstraße muss noch einmal durchgesetzt werden.
Wir kämpfen einen Kampf für unsere Freiheit und auch für eure Freiheit. Genossen, der Kampf geht weiter.
Auf der Reeperbahn gibt's eine Demo mit 67 Leuten, immer rauf und runter, sagen die Bullen.
Und es läuft irgendwie tierisch viel, also ich hatte das Gefühl, dass alle Leute so drauf waren, also jetzt selber auch irgendwie was machen zu wollen. Also nicht nur dieses Warten und dieses Gucken, also was passiert jetzt hier und sich das Plenum reinziehen und so, sondern also das von sich aus irgendwie auch was machen zu wollen. Und das war total, das war echt gut so.
Solidaritätstelegramme, unter anderem von der Freiburger Studentinnenvollversammlung. Solidarität mit der Hafenstraße, die Häuser denen, die drin wohnen.
Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir sagen, wo denn hier die Hafenstraße ist?
Die Hafenstraße? Hafenstraße ist überall!
Das kann als Konsequenzen heißen, wir fordern alle, aber wirklich auch alle, die jetzt ihren Arsch noch nicht hochgekriegt haben, nochmal dazu auf, verhaltet euch dazu, macht was, besetzt den Stadtteil, besetzt die Innenstadt, legt den Verkehr lahm, lasst den Alltag hier nicht mehr laufen. Es kann nur heißen, wir müssen uns hier versuchen durchzusetzen gegen den totalen Angriff von Ihnen. Wir müssen versuchen, hier um unser eigenes Überleben zu kämpfen.
Und hab keine Angst zu siegen.
Ja, und damit mit dieser Collage sind wir schon mitten im ersten Beitrag, zu sehen als Ergänzung zum Beitrag des vergangenen Dienstagsinfos, denn spätestens mit Jahreswechsel hat sich wohl auch aus Notwendigkeit ein fast schon grundsätzlicher Wandel bei den Hafenleuten ergeben. Nicht was das Ziel eines gemeinschaftlichen, selbstbestimmten Lebens in den Häusern angeht, sondern in Bezug auf das, was zur politischen Durchsetzung dessen angesagt ist. Nur, so ein Bewohner, in größerem Zusammenhang lässt sich da was drehen. Der Springerpresse, die mit der Nachsage Raffleute befänden sich unter den Hafenleuten, die Bevölkerung darauf einstimmen sollten, dass sowas wie Verhaftungen in der Hafenstraße etwas Normales sei, dieser Springerpresse wollen die Hafenleute mehr Öffentlichkeit entgegensetzen. Und sie tun es auch. Neue Bezugspunkte dabei sind ein verstärktes bzw. erstmaliges offensives Zugehen auf Universität, Gewerkschaften und einige Parteien. Eine partielle Abkehr von den Forderungen bedeutet es aber nicht. Faule Kompromisse gibt es keine. Hoffentlich. Dazu ein Mensch vom Initiativkreis Hafenstraße.
Unsere Grundlage ist die folgende. Trotz der Räumungsversuche durch die Bundesanwaltschaft und des Hamburger Senats sind wir der Überzeugung, dass es eine Lebensperspektive für die Zukunft der Bewohnerin der Hafenstraße gibt. Davon gehen wir aus. Unsere weitere Grundlage ist, dass wir unbescheiden sein müssen, dass wir nicht schamhaft sein dürfen, sondern unverschämt. Das heißt, wir werden Forderungen öffentlich machen und auch öffentlich diskutieren in allernächster Zukunft, die derzeit schon in Hamburg verschickt werden und kursieren unter dem Titel Das Ende der Bescheidenheit. Und es gibt ganz grundlegende Sachen, die da drin stehen. Den Pachtvertrag halten wir für politisch gescheitert. Wir sind in der Tat der Meinung, dass das Abrissunternehmen Hafenrand schon seinen politischen Konkurs gezeitigt hat. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass es eine Marginalie wird und auch der wirtschaftliche Konkurs folgt. Es geht also darum, dass die Häuser dem Hamburger Senat und der Firma Hafenrand entrissen werden. Die Bewohner der Hafenstraße sind in dem Pachtvertrag verpflichtet worden, sich nicht gegen den Sanierungsplan und gegen den Bebauungsplan St. Pauli 35 zu wehren, der vorsieht, für das Gebiet der Häuser und der jetzigen Freifläche, also ehemalige Bauwagenfläche, eine Flanier- und Konsummeile, Geschäftshäuser, Bürohäuser und zum geringen Teil Wohnhäuser. Wir werden eine Auseinandersetzung darum zu führen haben, dass dieser Bebauungsplan St. Pauli 35 verschwindet, dass es dort an dieser Stelle keine Flaniermeile und Geschäftsmeile gibt. Und wir werden darauf hinweisen in der Öffentlichkeit, dass es der Hamburger Senat ist, der sich wie ein mieser Abrissspekulant hier verhält und bisher sich weigert, rund 3,5 Millionen Mark Instandsetzungsgelder, zu denen er sich ja vertraglich verpflichtet hat, auszuzahlen zur Winterfestmachung der Häuser, zur Sanierung der Häuser. Und dass es der Hamburger Senat ist, der sozusagen, wenn es denn gerade in die Landschaft passt und die Bewohner ihre Häuser selbst renovieren, dann aus der Trickkiste das Argument hervorzaubert, es gehe hier um Befestigung. Wir werden also in diesen Bereichen und in weiteren Bereichen die öffentliche Diskussion und Auseinandersetzung mit dem Ziel führen, dass selbstbestimmtes, gemeinschaftliches Leben auch in den 90er Jahren und ins nächste Jahrtausend in der Hafenstraße möglich sein wird. Und dieser Überzeugung sind wir und insoweit werden wir unbescheiden und unverschämt sein.
Ja, um es noch einmal deutlich zu machen, der Oberspekulant in Hamburg ist der Senat, der, um nicht offen als Hauseigentümer auftreten zu müssen, nach einem Zwischenspiel mit der Lavetz-Stiftung die Häuser dem Einmannbetrieb Dirksen alias Hafenrand GmbH übertragen hatte. Im wahrsten Sinn ein Abrissunternehmen. Die Winterfestmachung eines Teiles der Häuser durch BewohnerInnen wurde von ihm medienwirksam als Barrikadenbau verbraten. Parallel zur Verfolgung der BewohnerInnen durch die BAW, die Bundesanwaltschaft, läuft der mietrechtliche Kündigungsprozess. Seit 7. Januar des Jahres, wie wir wissen, ist der Pachtvertrag mit dem Verein Hafenstraße aufgehoben. Kommentar einer Bewohnerin: Nicht wir sind gescheitert, sondern der Vertrag. Zentrale Forderungen des Initiativkreises zum Erhalt der Hafenstraße: vertragliche Übereignung aller Häuser auf den Verein Hafenstraße, das heißt, die Hafenrand GmbH soll aufgelöst werden, und die Überstellung der ursprünglich vom Senat beschlossenen und zugesagten Sanierungsgelder. Nicht viel haben die BewohnerInnen in der Hand, um ihr Ziel zu erreichen, durchaus ein Normalzustand in einem Staat, wo die Menschen von oben als Manövriermasse verwaltet werden. Dagegen verfügt der Senat und Hafenrand GmbH über verschiedene Möglichkeiten. Erstens, zeitintensive Zivilklage gegen alle Bewohner in Einzelnen, was bis zur Bürgerschaftswahl Mitte des Jahres kaum möglich sein wird und von Bürgermeister und Senat bisher auch nicht als wünschenswert deklariert worden ist. Zweite Möglichkeit wäre ein plötzlicher Rauswurf durch Vollstreckung einer uralten baurechtlichen Abrissgenehmigung, welche griffbereit in den Schubladen der Verwaltung liegen soll. Für die BewohnerInnen gäbe es dann nur finanziellen Schadensausgleich. Ein solcher Abriss wäre nicht mal juristisch haltbar, da die Abrissgenehmigung auf einem Bebauungsplan basiert, der gar nicht mehr realisiert werden soll. Und dritte Möglichkeit, eine baurechtliche Unbewohnbarkeitserklärung, welche eine Räumungsverfügung nach sich zöge. Auch eine Möglichkeit, die Häuser blitzeschnell dem Elbwasser gleichzumachen. Bis heute ist von Seiten des Senats nichts bekannt, was auf einen politischen Lösungswillen hindeutet. Wieso auch? Hat der Senat doch die Justiz hinter sich? Eine Justiz, die die Hafenleute, wenn, dann nur aus taktischen Gründen, auf die Hafenleute, wenn, dann nur aus taktischen Gründen bauen. Zur gesellschaftlichen Perspektive hier noch eine Bewohnerin.
Sie haben kein Recht und erst recht keine Legitimation, unser Leben hier zu zerstören. Sie haben nur den Gewaltapparat dazu. Da bleibt dann allerdings von Rechtsstaat nur noch Staat übrig. Wird eine Dynamik bestimmt, in der die Gewalt, der Krieg, die Politik ersetzt. In einer Gesellschaft, die auf unten und oben beruht, gibt es notwendigerweise Widersprüche. Müssen Bedürfnisse artikuliert und umgesetzt werden können, in denen Menschen ihren Lebensraum, ihren Interessen entsprechend verändern, das, was sie brauchen, realisieren können. Für uns sind das die Häuser hier. Für andere Kindergartenplätze, ein Dach über dem Kopf, erschwingbare Mieten und so weiter. Wir wollen unsere Bedürfnisse nicht gegen andere Menschen durchsetzen, sondern eine menschliche Auseinandersetzung, wo wir uns gegenseitig ernst nehmen. Dass das nicht nur geht, sondern richtig gut ist, weil darin neue Möglichkeiten von Zusammenleben entstehen, ist unsere Erfahrung. Wir sind Teil von dem Prozess, gesellschaftliche Perspektiven ohne Ausgrenzung und Bestrafung zu entwickeln. Unsere vielbeschworene Gewalt war immer unsere letzte Möglichkeit, wo Reden nicht mehr ging, uns hier zu halten. Dagegen setzen der Bürgermeister und andere herrschende Kräfte in dieser Stadt auf ihren Gewaltapparat. Worauf soll diese Entwicklung hinauslaufen? Auf neue Lager für sozial nicht angepasste, mehr Drogentote und Selbstmorde aus Verzweiflung, auf Polizeibelagerung ganzer Viertel, noch mehr Kontrolle durch Verfassungsschutz und andere Dienste, noch mehr Knäste, Sondergesetze und Isolationsfolter gegen die Gefangenen? Es gibt uns Hafenstraße jetzt seit bald 10 Jahren. Gerade dass 87 der damalige Bürgermeister die Tatsache, dass es uns gibt, akzeptieren musste und somit zum ersten Mal eine Gruppe wie wir anerkannt wurde, soll ausradiert werden. Freiräume soll es nur in dem Maße geben dürfen, wie sie die Herrschenden und die herrschende Politik nicht stören. Insofern würde die gewaltsame Räumung eine Grenze bedeuten für jede gesellschaftliche Perspektive weit über uns hinaus. Sie wäre die Weichenstellung für eine Entwicklung, in der gesellschaftliche Widersprüche militärisch niedergewalzt werden. Foscherau, Hackmann, Lochte und Konsorten sind auf dem Weg dazu. Wir gehen davon aus, dass es in allen gesellschaftlichen Bereichen dieser Stadt Menschen gibt, die eine solche Entwicklung nicht wollen, für die menschliches Leben nicht nichts ist und Politik durch Krieg zu ersetzen keine Perspektive. Die einzige vernünftige Lösung ist uns die Häuser.
Am 1. Januar 1991 trat das von Bundesrat und Bundestag verabschiedete neue Ausländerinnengesetz in Kraft. Im alten Ausländerinnengesetz war noch die politische Betätigung hier in Deutschland, die Übereinstimmung mit der sogenannten demokratischen Grundordnung, Voraussetzung. § 37 des neuen Gesetzes besagt, dass ausländische Menschen hier in Deutschland auch dann politische Betätigung verboten werden kann, wenn diese politische Betätigung den außenpolitischen Interessen der Bundesregierung zuwiderlaufen kann. zumindest theoretisch, garantierte Grundrechte werden wieder mal außenpolitischen Interessen der Bundesregierung untergeordnet. Mit der deutschen Beteiligung am Golfkrieg findet der oben genannte Paragraph im neuen Ausländerinnengesetz erstmals eine verschärfte Anwendung. So wurden im Dezember und Januar in Berlin und anderen Städten zahlreiche Hausdurchsuchungen und Verhöre von Mitbürgern und Mitbürgerinnen arabischer Herkunft durchgeführt. Zu diesen Maßnahmen sind inzwischen noch weitere polizeiliche Maßnahmen hinzugekommen. Die Bundesländer Berlin, Baden-Württemberg und Bayern sind bei diesen Maßnahmen bisher am weitesten gegangen. In Berlin bekommen seit dem 9. Februar verschiedene Mitbürger und Mitbürgerinnen arabischer Herkunft von der Ausländerbehörde sogenannte Verfügungen zugesandt mit etwa folgendem Inhalt. Unter Androhung von Ausweisung wird ab sofort jede politische Betätigung untersagt. Zweitens, die Betroffenen müssen sich zweimal wöchentlich bei der Polizei melden. Drittens, die Betroffenen dürfen Berlin nicht verlassen. In einem uns vom AStA der Technischen Universität Berlin zugesandten Erklärung heißt es dazu:
Nach Vorladungen, Hausdurchsuchungen, Verhaftungen und laufenden Ausweisungsverfahren ist mit der jetzigen Anordnung eine Situation entstanden, in der bei uns lebende AusländerInnen existenziell bedroht werden und hierzu nicht einmal mehr öffentlich Stellung nehmen dürfen. Eine solche Stellungnahme könnte schon unter das politische Betätigungsverbot fallen. Dies ist ein unverhohlener Bruch der Grundrechte, nicht nur desjenigen auf freie Meinungsäußerung, etc. bla bla, sondern desjenigen auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Nach den Gerichten ist nun auch noch die Öffentlichkeit ausgeschaltet. Abschiebungsentscheidungen unterliegen damit der Willkür einzelner Sachbearbeiter der Ausländerbehörde. In dieser Situation ist es wichtig, ausländische MitbürgerInnen jetzt zu unterstützen, sie im Notfall auch vor der ganz legal erscheinenden staatlichen Willkür zu schützen.
In Bayern und Baden-Württemberg gelten derzeit ähnliche Bestimmungen, wobei nach Aussage des baden-württembergischen Innenministeriums hier in Baden-Württemberg 10 Personen von verschärften Meldeauflagen und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit betroffen sind. Zeitgleich zu diesen polizeilichen Repressionsmaßnahmen wird das innenpolitische Klima rassistisch angeheizt. Menschen werden zur Denunziation arabischer Menschen aufgerufen. Im Info vom vergangenen Dienstag wurde bereits berichtet, dass Postbedienstete verstärkt arabische Menschen beobachten sollen. Auf der Grundlage von verbreitetem Rassismus gegen arabische Menschen werden über das Ausländerinnengesetz die Bedingungen dafür geschaffen, dass ausländische Menschen hier als Kriegsgefangene behandelt werden. Für ausländische Menschen ist dazu kein Kriegsrecht notwendig. Gleichzeitig wird damit das Szenario eingeübt, dass bei einer zukünftigen aggressiven deutschen Außenpolitik im Trikont mit deutscher Beteiligung an UN-Truppen usw. so auch Menschen aus anderen Teilen des Trikonts betreffen kann. Der westliche Imperialismus am Golf ist also nicht zu trennen von der rassistischen Repression gegenüber arabischen Menschen hier. In Berlin soll daher am 23. Februar gegen den verstärkten Rassismus und die polizeistaatliche Behandlung arabischer Menschen protestiert werden.
Und ohne größere Pause geht es jetzt weiter im heutigen Donnerstagesinfo. Es geht jetzt nicht nur um Soldaten mit, sondern auch um solche ohne Waffen und ehemalige. Um die totale Kriegsdienstverweigerung soll es jetzt gehen. Seit 15 Jahren gibt es in der BRD totale Kriegsdienstverweigerung. Das heißt, man verweigert den gesamten Staatsdienst, also auch den Zivildienst. Denn, und hier zitiere ich mal aus einem Papier eines totalen Kriegsdienstverweigerers. Die Grundlage für die Kriegsführung der BRD und der NATO bildet das System der sogenannten Gesamtverteidigung. Dieses System regelt in einem möglichen Krieg das umfassende Zusammenwirken der militärischen Kriegsführung und der zivilen Heimatfront. In der Logik der Politiker und Militärstrategen sind die heutigen Kriege nur durch die perfekte Zusammenarbeit der militärischen und der zivilen Front führbar. Im Studio sitzen jetzt außer mir noch drei andere Menschen. Das ist der Lutz, der Sebastian und der Andreas. Ihr seid alle, schönen guten Abend, ihr seid alle mehr oder weniger in der totalen Kriegsdienstverweigerung tätig. Ihr habt selber zum großen Teil voll verweigert. Ich habe heute das euch auch eingeladen, und zwar unter der Unterüberschrift: Welche Qualität hat eine eventuelle Bewegung? Die totale Kriegsdienstverweigerung ist im Moment für meine Begriffe noch keine gesellschaftlich relevante Bewegung, um es mal so kompliziert auszudrücken. Könnte von euch jemand kurz die Entwicklung der totalen Kriegsdienstverweigerung in der BRD vielleicht darstellen?
Ja, muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen einer Bewegung, die einen politischen Anspruch hat und die noch jünger ist, und einer schon älteren Gruppe, die nämlich ein Zeugen Jehovas, die schon länger verweigert, die aber jetzt nie sehr politisch in die Öffentlichkeit getreten ist. Die Zahl mit den 15 Jahren bezieht sich auf die politischen. Seit 15 Jahren wird in der BRD mit einem politischen Anspruch total verweigert und nicht nur jetzt aus reinen Glaubensansprüchen. Und es ist sehr schwer, das in eine Geschichte von der Bewegung zu entfalten. Da wird auch momentan dran gearbeitet. Es gibt da jetzt auch nicht irgendwelche Highlights oder Wellenbewegungen. Was man vielleicht sagen kann, ist, dass seit etwa einem Jahr eine Entwicklung sich abzeichnet, dass man von der Vereinzelung, die immer so das Hauptproblem war von Totalverweigerern, nämlich dass jemand aus zunächst mal privaten Gründen seinen Zivildienst auch noch verweigert, dass man dazu übergeht, kollektiv zu verweigern, gemeinsame Erklärungen zu machen und organisiert zum Beispiel jetzt Zivildienst abzubrechen oder Fahnenflucht zu begehen. Und das ist eine Entwicklung, die sich im letzten Jahr abgezeichnet hat. Es gab zwar vorher schon in Hamburg zum Beispiel eine Gruppe totaler Kriegsdienstverweigerer, die Deserteure, die auch jetzt noch sehr aktiv sind, die da ein Vorbild geleistet haben. Und letztes Jahr gab es eine Gruppe von 15 Leuten, die an einem Tag abgebrochen haben. Im Mai und im Dezember auch nochmal eine Gruppe von etwa 15 Leuten. Hm.
Könnt ihr vielleicht kurz so zusammenfassen, was der Inhalt, was die Argumentation ist für eine totale Kriegsdienstverweigerung, also die Basis eurer Tätigkeit oder eben Nichttätigkeit?
Das ist natürlich auch schon relativ schnell der Knackpunkt von der ganzen totalen KDV angesprochen. Ich denke, also wahrscheinlich, ich schätze mal, dass circa im Jahr knapp an die 100 totalen KDV gibt. Wahrscheinlich sogar schon etwas hochgegriffen. Wenn man die befragen würde, würdest du wahrscheinlich 100 verschiedene Antworten kriegen, warum das jeder Einzelne getan hat. Aber ich denke, es können sich vielleicht so zwei Stränge tun sich schon so entwickeln. Also bei dem Begriff Totalkriegsdienstverweigerung legen die einen eben ihren Schwerpunkt auf Kriegsdienst, die, was gerade eben du gesagt hast, als ganz konkret den Zivildienst als einen Dienst, der über die zivile Verteidigung in die militärische Gesamtverteidigung integriert ist. Und der andere Strang ist eigentlich der, die eher den Zwangsdienstcharakter, jeglichen Zwangsdienstcharakter ablehnen, auch ein Stück weit eben über diesen Kriegsdienst hinaus, wie soll ich mal sagen, den deutschen Staat, alles, was dahinter steht, also da kann man dann bis zu einer Imperialismuskritik eigentlich alles mit reinverwurschten in eine Totalverweigerung da. Und ich denke, so die zwei Stränge tun sich so ein bisschen meines Erachtens so ein bisschen rausbilden.
Ja, zu welchem Strang gehörst denn du?
Also ich habe ein Stück weit auch eine Entwicklung mitgemacht. Ich denke, für mich stand schon ganz klar, am Anfang war für mich dieser Kriegsdienst ohne Waffen, war für mich schon das ganz zentrale Motiv, also den Zivildienst nicht abzuleisten. In der Zwischenzeit, je länger ich mich damit beschäftigt habe, denke ich, dass sich meine Motive jetzt natürlich auch geändert haben. Aber die Ausgangslage war tatsächlich diese konkrete Einplanung in die militärische Gesamtverteidigung. Das war für mich ganz sicher der Anlass.
Und die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse, wie definierst du die im Zusammenhang jetzt mit der totalen Verweigerung? Ist es für dich auch einsichtlich, dass jeder Dienst am Staate, oder ist das zu platt zu verweigern ist?
Ja, das ist halt die Frage, ob man aus diesen Zwangsgründen verweigert oder aus diesen reinen Gründen, die sich auf die Kriegseinplanung beziehen. Ich halte es als Denkmodell durchaus für möglich, dass du jemanden findest, der sich als totaler Kriegsdienstverweigerer bezeichnet, eben nur aus dieser Motivation der Einplanung der Zivilbevölkerung verweigert, und der ein soziales Pflichtjahr bejahen könnte. Das würde nicht zwangsläufig kollidieren. Ich glaube nicht, dass es solche Leute gibt, aber also es wäre kein Widerspruch in der Argumentation.
Also ich muss auch ein bisschen jetzt an dem Bild von den wahnsinnig politischen Totis, also total verweigern, ich sage das große Wort Totis, ein bisschen kratzen. Zum Beispiel das Thema Frauendienstpflicht oder jetzt soziale Zwangspflicht, die ziemlich aktuell ist ziemlich lange unter den Tisch gekehrt worden. Da haben sich Zivi-Organisationen, wie ich finde, viel stärker mit beschäftigt. Das kommt jetzt langsam rein. Also der Schwerpunkt lag eigentlich immer mehr auf dieser militärischen Seite. Und dann, denke ich, darf man auch nicht vergessen, dass sicherlich bei den meisten jetzt die Totalverweigerung nicht deswegen aktuell war, weil sie davon überzeugt waren, dass das die Aktionsform ist, mit der man hier politisch unglaublich viel verändern kann, sondern dass es zunächst mal ziemlich viel mit privaten Gründen zusammenhing. Dass man, Selbstvertrauen oder sowas halt entwickeln kann. Aber ich muss ehrlich sagen, bei mir war es zum Beispiel auch nicht so, dass ich jetzt von der Aktionsform an sich so überzeugt war. Ich habe vorher als Zibi in einer Gruppe mitgemacht und da im Prinzip die gleichen Inhalte gemacht. Nur der Schritt selber zur Totalverweigerung halt, das war eine Gewissenssache. Ich wollte halt diesen Kriegsdienst ohne Waffen nicht leisten.
Es ist auch parallel immer auch noch ein gewisses Risiko. Es sollten Menschen nicht verschweigen unbedingt immer noch dabei, überhaupt total zu verweigern. Ne?
Also ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich mittlerweile schon glaube, dass es sinnvoller ist, total zu verweigern, auch wenn es bis jetzt sehr wenige sind und noch keine Bewegung, weil ich schon glaube, dass es politisch sehr viel rüberkommt, dass man das auch sehr gut, diese ganzen Probleme polarisieren kann über die Verweigerung. Und dass es als Perspektive jetzt für eine antimilitaristische Bewegung schon, wie ich finde, sehr wichtig ist, dieser Aspekt der Verweigerung, der totalen Verweigerung. Eigentlich das, was ja auch jetzt gerade bei den Frauen mit dieser Verweigerung der Pflichten, Kriegspflichten ja auch eine Rolle spielt.
Ihr arbeitet ja zum Teil in der DFG, in der Deutschen Friedensgesellschaft. Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht mit Leuten, die zu euch kommen?
Also ich denke jetzt ganz, die Erfahrung in der letzten Zeit ist praktisch, dass ja die Leute versuchen legal zu desertieren, einfach, um es mal so auszudrücken. Also ich denke, es ist ganz klar im Bewusstsein da, dieser konkrete Waffendienst, das blutige Handwerk der Soldaten, dass dann eine sehr große Ablehnung bei vielen Leuten da ist. Insgesamt in der Bundesrepublik haben wir im Januar 9.000 Reservisten verweigert, insgesamt 22.000 Wehrpflichtige. Und dass da jetzt erstmal ziemlich viel hochkommt, emotional, und auf jeden Fall erstmal so eine Verweigerungshaltung in der Richtung, ich gehe nicht in diesen Krieg. Ja. Der nächste Schritt, ich desertiere auch in der Heimatfront, ich lasse mich auch hier nicht einplanen, auch nicht ohne Waffen. Das ist natürlich, wie gesagt, das sind Entwicklungsprozesse, die dauern einfach eine gewisse Zeit, und das muss sich jetzt einfach entwickeln. Und da muss man auch sehen, dass die Leute, also die haben erstens mal ja im Moment sehr viel Angst und wollen ihr Verfahren, erstmal ihr normales Artikel 4.3 Grundgesetzverfahren durchziehen, dass er, sagen wir mal, staatlich anerkannte KDVer sind. Und ich denke, das ist durchaus legitim, und ich vermute, dass eben eine weitergehende Auseinandersetzung, oder das ist so meine Hoffnung, dass die eigentlich dann praktisch dass die bei den Leuten dann einsetzt, wenn sie ihre Verfahren durchlaufen haben. So ist es ja auch bei vielen von uns Totalverweigerern gewesen, die also jetzt noch vor der ganzen Golfgeschichte das gemacht haben, dass sehr viele erstmal sich aufs normale KDV-Verfahren vorbereitet haben und dann durch die Beschäftigung mit der KDV und um im Zivildienst eigentlich auf den Trichter gekommen sind, dass, was unser Recht auf KDV eigentlich genau bedeutet und was es eben nicht bedeutet. Und ich denke, den Schritt, ja, das dauert bei manchen Jahre. Bei mir hat es Jahre gedauert und bei vielen auch.
Ja, wir befinden uns ja jetzt in einem, ja, einem besonderen Ernstfall, würde ich mal sagen, oder gar in einem Kriegszustand. Gab es in der letzten Zeit, in den letzten Wochen hier oder Monaten hier ein feststellbaren Bewusstseinsschub unter den Leuten, die zum Beispiel zur Beratung zu euch gekommen sind?
Also es sind wesentlich mehr geworden und wir hatten so vor Weihnachten immer eine Handvoll, maximal 10 Leute da, hauptsächlich ungediente Wehrpflichtige und hatten nur einen Termin pro Woche. Jetzt mussten wir wegen des Golfkriegs 2 Termine anbieten und hatten eigentlich nur Soldaten und Reservisten da.
Ja, es ist die Quantität, es sind mehr geworden. Und kannst du noch was zur Qualität sagen? Es ist natürlich immer schwierig, was ist
qualitativ? Also wenn ich es mal ganz hart ausdrücke, ist die Qualität schlechter geworden, finde ich. Also ich habe den Eindruck, wenn jemand früher als Reservist nachträglich verweigert hat, dann hat er sich sehr intensiv mit der ganzen Kriegsdienstverweigerungsproblematik auseinandersetzen müssen. Jetzt also finde ich, ist es ein bisschen lauer geworden.
Finde ich auch. Also ich denke wirklich, die Gruppe, das hat der Andreas vorher auch angesprochen, dass Frauen und die Beschäftigten aus dem Gesundheitswesen, dass die eigentlich, denke ich, in die Richtung am meisten tun und am meisten auch, lapidar gesagt, jetzt mal geschnallt haben, was an der Heimatfront abläuft. Und eigentlich jetzt weniger von den verweigernden Wehrpflichtigen und Reservisten. Das ist so mein Empfinden. Die Zivis würde ich jetzt auch noch... ich denke, da ist auch, wächst das Bewusstsein auch heran bei den momentanen Zivildienstleisten.
Wir haben jetzt einen Anruf, kannst du sprechen?
Ja, genau, ich wollte was dazu sagen zur Totalverweigerung, warum ich das persönlich wichtig finde. Und zwar, als es seit diese Pflegenotstände gegeben hat oder gibt, seit es bekannt geworden ist, ist doch der Ruf des Verweigerers, des Zivildienstleistenden doch merklich als im Ansehen der Bevölkerung gestiegen, ja. Und dass diese Pflegenotstände an den Kliniken haben doch ganz einfach gezeigt, dass das System nicht bereit ist, finanzielle Mittel loszueisen für die Pfleger, ja. Und da sind ihnen dann die Zivildienstleistenden auf einmal ganz recht gewesen. Am Anfang waren sie ja verschrien als was weiß ich, und jetzt kommen sie ihnen recht. Und von daher finde ich, wenn man da merkt, dass sie ganz froh sind, dass sie sich die Kosten einsparen können durch die Zivildienstleistungen, die sie dann als billige Arbeitskräfte dann in die Kliniken stecken können, die ja jetzt sehr willkommen sind, finde ich es eigentlich also ganz wichtig, total zu verweigern, aus einfach diesem Grunde, weil das Geld, das sie sich dabei sparen können, das können sie dann verpulvern für ihre Raketen und ihre miese Imperialistenpolitik.
Gut, ich danke dir für den Anruf.
Jo. Vielleicht noch direkt zu dem Anruf. Ich denke, was der Anrufer gesagt hat, war durchaus richtig. Also dieser Wandel vom langhaarigen Halbterroristen zum Schmusi-Zivi in der Schwarzwaldklinik, das ist ganz klar, das stellen wir auch fest. Auf der anderen Seite ist die Entwicklung natürlich auch bei vielen Zivildienstleistern, und das ist jetzt zumindest auch das, was wir so in der Beratung empfinden, die empfinden sich eben selber auch als Zivildienstleistende und nicht explizit als Kriegsdienstverweigerer. Also dass dieser Bewusstseinswandel eben auch in den Köpfen der einzelnen KDVer sich ein Stück weit mehr festgesetzt hat. Ich denke, das ist so die andere Seite von der ganzen dargestellten Entwicklung.
Also ich denke, das ist auch ein bisschen ein Indiz weil du vorher Bewusstseinsschub gesagt hast, dass Totalverweigerung im Gegensatz jetzt zur Frage der Desertion, die ja nur eine Spielart von Totalverweigerung wäre, dass die immer noch ziemlich, wenig Anklang findet in der Gesellschaft und keine Relevanz hat oder Akzeptanz hat. Also ein Beispiel zum Beispiel, was mir mächtig auf die Nerven ging, das war die Uni-VV, direkt beim Kriegsausbruch, wo sehr viele Leute im Audimax waren und die Resolution verabschiedet wurde damals und bei jedem Punkt der Resolution eigentlich eine relativ große Einhelligkeit bestand bei der Frage der Totalverweigerung, aber plötzlich dann die VV gespalten war und man dann plötzlich gemerkt hat, irgendwie ist da noch nicht richtig was aufgearbeitet worden. Also irgendwie haben die Leute etwas nicht geschnallt. Da habe ich mich dann auch gefragt, haben die nicht kapiert, was das Hinterland bedeutet in dieser ganzen Angelegenheit? Oder steckt da genau das dahinter, dass da jetzt dass ein Totalverweigerer ein Sozialschädling wäre, weil er sich dem angeblich sozialen System verweigert? Und ich denke gerade, das zeigt dann, ja, oder das hat mich halt einfach enttäuscht.
Ja, von alleine käme ja so ein Bewusstseinsschub noch. Vielleicht, die Zeit geht jetzt ziemlich schnell voran. Vielleicht noch kurz die Frage, was sagt ihr denn so Leuten, die einfach sagen, Zivildienst, also die das Bewusstsein noch gar nicht haben, die einfach sagen, Zivildienst ist, wie heißt es immer, Dienst am Menschen, klappt ihr da die Augen zu? Und daran anhängt vielleicht gleich die Frage, was habt ihr in den letzten Jahren gemacht an Öffentlichkeitsarbeit? War das vielleicht zu wenig? Seht ihr das auch? Oder?
Ja, Öffentlichkeitsarbeit, es ist halt so, es gibt halt keine Bewegung, wir sind sehr vereinzelt. Mhm. Es gibt kaum Gruppen, nur in größeren Städten gibt es Leute, gibt es mehrere Leute. Und insofern war jetzt eine direkte Arbeit, zum Beispiel in den Dienststellen, oder die war sehr schwierig. Das macht in der Regel auch ziemlich gut, finde ich jedenfalls, die Selbstorganisation von den Zivis. Insofern war unsere Arbeit mehr so auf so einer anonymeren Ebene, auf so einer auch ein bisschen theoretischen Ebene. Und ich denke, da hat schon einiges dazu beigetragen, dass zumindest die militärische Seite vom Zivildienst doch ins Bewusstsein von den Leuten gekommen ist, schon vor dem Golfkrieg. Und ich denke, es ist jetzt wichtig, dass man vor allem diese soziale Seite, die immer mehr eine Rolle spielen wird, dass man die jetzt betont. Also diese angeblich soziale Seite.
So von Seiten der Kriegsdienstverweigerungsberatung ist natürlich, stellt sich sofort halt die Frage, soll ich als Kriegsberater die Leute ins Gefängnis schicken? Das ist ja, wenn man es, obwohl nur ca. 20% der totalen KDV ins Gefängnis kommen, vorhin angesprochen worden, man muss auf jeden Fall mit der Konsequenz rechnen. Das ist die erste Schwierigkeit. Zweite Schwierigkeit ist natürlich, wir haben 18-Jährige, sehr häufig 18-Jährige Wehrpflichtige. Der große Vorteil, sagen wir mal, von den Herrschenden, dass die Wehrpflicht so früh ansetzt. Und mit so einem relativ abstrakten Gesetzestext, dass ich ihm sage, über den Paragraph 79 des Zivildienstgesetzes bist du in die militärische Landesverteidigung integriert, das ist sehr, sehr schwierig zu vermitteln. Und die Beratung kann natürlich auch oft, das sind dann Zeitmängel oder sonst wie, da geht es dann eher um Formalia, wie komme ich an meine Stelle, sowas steht natürlich im Vordergrund. Und ich denke, ein wichtiger Aspekt ist und eine wichtige Aufgabe der Kriegsdienstverweigerungsberatung bleibt es aber trotzdem.
Außerdem kann man ja auch schon in der Beratung probieren, die Leute zu sensibilisieren. Also das ist mein Anspruch, wenn jemand kommt mit der Auffassung, ja, schön, dass ich jetzt meinen sozialen Dienst am Menschen tun kann. Gut, ich zucke ein bisschen innerlich natürlich zusammen. Ich freue mich erstmal wieder, dass einer mehr verweigert. Und dann hoffe ich halt, dass man ihn durch politische Arbeit noch dazu kriegt, eben wirklich zu einem Kriegsdienstverweigerer zu werden. Und ich denke, da muss diese Selbstorganisation der Zivildienstleistenden auch ansetzen, dass eben da möglichst viele Leute mitarbeiten. Inhaltlich ist dann die Differenz einfach nicht mehr groß zwischen Selbstorganisation und Totalverweigerung.
Gucken wir vielleicht kurz noch in die Zukunft. Was habt ihr jetzt für Diskussionen und Aktionen vor, Beteiligung?
Also wir arbeiten eigentlich alle im Golfkomitee mit, was hier an Aktionen im Rahmen gegen den Golfkrieg läuft, jetzt TKDV, also totalverweigerungsspezifische Arbeit, machen wir hier in Freiburg eigentlich leider nicht, weil wir keine Gruppe jetzt in dem Sinne sind. In Hamburg zum Beispiel gibt es sowas. Jetzt bundesweit wird halt vor allem zurzeit neben Golfkrieg die Frage mit dem sozialen Zwangsjahr, Pflichtjahr diskutiert, allgemeine Dienstpflicht. Und
ist das auch eine Diskussion am kommenden Wochenende, wie du ja vorhin erzählt hast?
Nein? Also es gibt jetzt am Wochenende ein Treffen in Bonn, zu einem kleineren Kreis, und es gibt am übernächsten Wochenende, am 1.3. März, also ich glaube 2 oder 3 Wochen ist das ein Südtreffen von Totalverweigerern hier.
Gut, ich danke euch mal für heute, dass ihr mal ins Studio gekommen seid. Wir hören jetzt noch eine Musik, es ist schon fast wieder 19 Uhr, es geht furchtbar schnell. Murder in Your Eyes, Mord in deinen Augen von Element of Crime. Don't you touch
for loving me. Today you're not the same as it used to be. And you can't have it.
Aus Zeitgründen muss ein Beitrag rausfallen, das wäre der letzte für heute gewesen. Da ging es um die Zusammenhänge zwischen sozialen Kämpfen und dem Golfkrieg, konkret ein Beitrag zur wirtschaftlichen Situation der USA. Vielleicht wird der morgen im Info gesendet, das ist aber ungewiss, vielleicht auch erst nächste Woche, dazu können wir nichts Genaues sagen. Nichtsdestotrotz die Veranstaltungshinweise. Wir fangen ziemlich weit am Ende der Woche an, nämlich am Samstag. Und da ist die Frauen- und Lesben-Demo gegen den Krieg am Golf. Samstag, den 16.02. am Bertholdsbrunnen um 11 Uhr. Dazu heißt es in dem Flugblatt, Krieg war schon immer Ausdruck kapitalistischer und patriarchaler Gewalt. Das hat Geschichte und Methode. Die Herrschenden der westlichen Welt schließen sich zusammen, um ihre Profitinteressen und Machtansprüche um jeden Preis durchzusetzen. Weder ihre Interessen noch die Interessen Saddam Husseins sind unsere. Also am Samstag, 16.02. Frauen- und Lesbendemo gegen den Krieg am Golf um 11 Uhr am Bertholdsbrunnen.
Ja, und dann gleich der nächste Veranstaltungshinweis. Das heißt, Veranstaltungshinweis ist eine Aktion, die es zu unterstützen gilt. Sie hat bisher keine Öffentlichkeit gekriegt, meines Wissens, aber nichtsdestotrotz. Und zwar fing das an heute um 15 Uhr und geht bis morgen 15 Uhr. Also ihr habt morgen noch den ganzen Tag Zeit bis 15 Uhr und zwar alles abzuheben. Und zwar Geld vom Girokonto, den letzten Pfennig. Auf dem Flugblatt steht hier Aktion gegen Kriegskredite und Kriegsfinanzierung. Kein Krieg mit unserem Geld. Dem laufenden Zahlungsverkehr das Bargeld entziehen. Eine Sache, die natürlich nicht nur im momentanen Zustand.